liebe Hörerinnen und Hörer, Fang Yong-ha heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass angesichts steigender Preise und drohender Rezession das Tauschen, Teilen und Wiederverwenden von Kleidungsstücken und anderen Gebrauchsgegenständen einen Boom erlebt. Im Anschluss hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Das Koreanische Kulturzentrum in Deutschland zeigt seit dem 20. Mai in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Wolfsburg die Ausstellung Checkpoint – Grenzblicke aus Korea, die derzeit viele Besucher anlockt und für Medienresonanz sorgt. Mehr darüber im dritten Teil. Danach geht es darüber, wie Honigbienen, die von einer internationalen Hilfsorganisation geliefert wurden, dazu beitrugen, das Ökosystem im verwüsteten Korea der Nachkriegszeit wiederherzustellen. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen und Preise erlebt das Geschäft mit Secondhand und Gebrauchtwaren einen Boom. Shopping-Malls bieten gebrauchte Kleidung zu 40% des ursprünglichen Preises an und Online-Geschäfte, in denen man geschenkt bekommene Coupons verkaufen kann, erfreuen sich bei den jungen Verbrauchern großer Beliebtheit. Eine in der IT-Branche beschäftigte Person sagte gegenüber der Zeitung Joseon Ilbo, dass angesichts der drohenden Rezession eine neue Form der Anabada-Bewegung ins Rollen komme. Anabada ist eine Wortschöpfung, die sich aus den jeweils ersten Silben der koreanischen Wörter für Sparen, Teilen, Tauschen und Wiederverwenden zusammensetzt. Das Wiederverwenden ist vor allem in der Modebranche ein Thema. Das Online-Shopping-Kaufhaus See Your Again, das im Juni öffnete, zahlt Kunden, die ihre dort gekauften Kleidungsstücke zurückbringen, 40% des Preises zurück. Ein Mitarbeiter des Unternehmens erklärte, dass die Kunden für Kleidungsstücke, die sie aus welchen Gründen auch immer nicht mehr tragen wollen und zurückbringen, Punkte angerechnet bekommen, die sie wie Bargeld benutzen können. Die zurückgebrachten Kleidungsstücke würden gereinigt, ausgebessert und zu einem um bis zu 40% ermäßigten Preis wiederverkauft. Die für ihre Outdoor-Bekleidung bekannte Modesparte des Unternehmens Kolong Industries betreibt seit neuestem einen Online-Markt für den Second-Hand-Handel OLO Relay Market. Über diese Plattform kauft das Unternehmen gebrauchte Kleidung ihrer eigenen Marke von den Kunden zurück und bietet die zurückgekauften Kleider für einen bis zu 70% ermäßigten Preis wieder an. Die Kunden erhalten dafür, dass sie Outdoor-Bekleidung, die sie nicht mehr tragen, zurückbringen, Punkte, mit denen sie neue Kleidung von Kolong kaufen können. Die Plattform für Gebrauchtwarenhandel Tangam Market hat für Kunden in Seoul und einem Teil der Provinz Gyeonggi einen Service für gemeinsames Kaufen eingerichtet. Über eine App können mit Bewohnern der Nachbarschaft gemeinsam größere Mengen Gebrauchsgegenstände oder Lebensmittel für einen günstigen Preis gekauft und untereinander geteilt werden. Oder Bewohner desselben Apartments bestellen gleichzeitig eine Essenslieferung und teilen sich die Lieferkosten. Juwelengeschäfte bedienen sich des Tauschkonzepts. Startup Rachel Blue, das einen Online-Shop für Juwelen betreibt, ermöglicht es Kunden, einen Ring, ein Armband oder eine Kette innerhalb eines Jahres in ein anderes Produkt umzutauschen. So können Kunden verschiedene Juwelen tragen, ohne dafür immer wieder bezahlen zu müssen. Beliebt sind auch Apps, die Nutzern helfen, sich kleine Beträge dazu zu verdienen. Über die App Nico Nekung kann man mobile Geschenkgutscheine, sogenannte Giftikons, die man selbst als Geschenk bekommen hat, aber nicht verwendet, weiterverkaufen oder man kann solche angebotenen Giftikons billiger kaufen. Im Juni wurden im Vormonatsvergleich über diese App 67% mehr Giftikons gekauft. Am häufigsten wurden Giftikons für Kaffee verkauft, gefolgt von Gutscheinen, die man in einem Convenience-Shop verwenden kann und solchen für frittierte Hähnchen. Die Schrittziele-App Cashwalk verbuchte über 80 Millionen Downloads und wird immer häufiger genutzt. Den Nutzern werden für jede 10.000 Schritte, die sie gelaufen sind, 100 Cash-Punkte angerechnet, die sie wie Bargeld benutzen können. Laut dem Datenanalyse-Service Mobile Index wurde diese App im Juni pro Person im Durchschnitt 920 Minuten genutzt. Dies ist ein Zuwachs von 7% im Vergleich zu vor 3 Monaten. Am höchsten ist der Anteil der Nutzerinnen der Altersgruppe der 40er. Hören Sie nun Korea hautnah heute über eine Fusion-Kugak-Aufführung auf einem der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Grundstück des Jungsan-Parks. Die ehemalige US-Militärbasis in Yongsan, Seoul, wird seit der Verlegung des Stützpunktes nach Pyeongtaek in einen großen Bürgerpark umgestaltet. Ein Teil davon wurde bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nämlich das Grundstück, auf dem sich früher die Unterkünfte der Offiziere der US Army in Südkorea befanden. In dem Bereich fand neulich eine mit Hip-Hop und anderen Genres der Popmusik vermischte Aufführung traditioneller koreanischer Musik Gugak statt. Das Fusion Gugak Festival wurde von der JKL Stiftung für sozialen Beitrag veranstaltet, die sich um die Schaffung von sozialen Werten durch Tourismus bemüht. Das den Bürgern zugänglich gemachte Grundstück des Jungsan Parks wurde von JKL für ein Programm für die Belebung des Geschichtstourismus ausgewählt. Mit dem Wunsch, dass die Bürger nun nach der Corona-bedingten Isolation häufiger historische Sehenswürdigkeiten aufsuchen, wurde ein Fusion Gugak Festival veranstaltet.
이곳 서울 용산공원 부근 개방 부지는요, 1986년도에는 미군 장교의 숙소로 사용이 되고, 지난 2019년까지 미군 장교들이.
Hören wir Park Sang-jun von der JKL Stiftung. Die US-Militärbasis in Yongsan wurde den Bürgern zurückgegeben, aber es ist bisher nur ein Teil der Anlage zugänglich. Dieser Bereich war auch während der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft eine Militärzone. Danach brach der Koreakrieg aus und im Anschluss daran zog das US-Militär hier ein. Eine schmerzhafte Geschichte ist ebenfalls ein Teil der koreanischen Geschichte. Da dieser Ort nun zugänglich gemacht wurde, wollten wir ihn mit der Musikveranstaltung als eine neue historische Sehenswürdigkeit vorstellen. Zu dem Musikfest wurden als besondere Gäste Russland-Koreaner, die in Südkorea sesshaft geworden sind, eingeladen. Russland-Koreaner, die sich in Südkorea niedergelassen haben, stoßen im Alltag unter anderem wegen der Sprache noch auf viele Hindernisse. Wir denken, dass sie schneller zu ihrer koreanischen Identität zurückfinden, wenn sie die koreanische Kultur kennenlernen, und wir versuchen sie deshalb an unseren Programmen und Aktivitäten teilhaben zu lassen. Die Stiftung veranstaltet auch seit dem letzten Jahr eine Reisetherapie für Russland-Koreaner, die wegen ihrer schwierigen Lebenssituation aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse kaum dazu kommen, eine Reise zu unternehmen. Mit den Russland-Koreanern ist eine schmerzhafte Geschichte der Zwangsumsiedlung verbunden. Jetzt haben sie begonnen, nach Korea zurückzukehren. Aber sie sprechen eine andere Sprache und sie haben ein ganz anderes Schulsystem durchlaufen. Sie haben daher Schwierigkeiten, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Die meisten arbeiten in Teilzeit oder als Tagelöhner und haben nicht die Zeit fürs Reisen. Damit sie sich besser in die koreanische Gesellschaft integrieren und ihre Identität als Koreaner finden können, unterstützen wir sie dabei, bei mehrtägigen Reisen verschiedene Regionen kennenzulernen. Wir wünschen uns, dass sich die Nachfahren der Russland-Koreaner als Koreaner fühlen und sich in dem Land erfolgreich niederlassen.
Die
Reisetherapie ist so konzipiert, dass die Teilnehmer durch Reisen verschiedene Regionen und deren Kulturen kennenlernen. Das Angebot kann in Form eines Aufenthalts in einem kleinen Dorf, einem Aufenthalt in einer Küstengegend mit ozeanologischen Forschungserlebnissen, einem Tempelstay oder Besuchen von historischen Städten wahrgenommen werden. Das Programm stößt bei den Russland-Koreanern auf große Resonanz. Die Koreanische Stiftung für internationalen Kulturaustausch gibt seit dem 20. Mai in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Wolfsburg die Ausstellung Checkpoint – Grenzblicke aus Korea. Wie die Stiftung mitteilte, stößt die Ausstellung mit Blicken auf die Landschaft und das Geschehen in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Koreas auf ein großes Echo. Die Ausstellung ist ein Teil des Programms Traveling Korean Arts des koreanischen Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus, in deren Rahmen in Zusammenarbeit mit ausländischen Kunsteinrichtungen sehenswerte Aufführungen und Ausstellungen von koreanischen Künstlern im Ausland vorgestellt werden. Checkpoint – Grenzblicke aus Korea wurde als eine Ausstellung des Real DMZ-Projekts der Space for Contemporary Arts in Seoul kuratiert. Das Projekt wurde 2011 initiiert, um mit den Mitteln der zeitgenössischen Kunst die demilitarisierte Zone und das Grenzgebiet zwischen beiden Koreas zu behandeln. Nach Stationen in London, Paris und Sydney sind die künstlerischen Arbeiten nun auch im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen. Die Ausstellung findet dort bis 18. September statt. Anhand von Fotografien, Gemälden, Skulpturen und Videos geben 19 Künstler Einblicke in die mentalen Brüche zwischen den Menschen in dem seit 77 Jahren geteilten Korea. In 35 Kunstwerken setzen sie sich mit der politisch wie kulturell komplexen Situation der beiden Teilstaaten auseinander. Die demilitarisierte Zone wird sowohl als ein Symbol der Trennung als auch ein Rückzugsgebiet einer unberührten Natur dargestellt. Die Ausstellung erfährt neben einer beständigen Besucherzahl auch große Medienresonanz. Das Kunst- und Lifestyle-Magazin Monopol schreibt, der Besucher erlebe ein harmonisches Arrangement von Metaphern der Versöhnung zwischen beiden Koreas. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung heißt es, die demilitarisierte Zone, mit der sich die Ausstellung beschäftige, sei nicht nur eine der bestgesicherten Grenzen der Welt, sondern markiere auch auf einzigartige Weise eine ideologische, kulturelle und psychologische Trennung. Der Ausstellungsort Wolfsburg in geografischer Nähe zur ehemaligen innerdeutschen Grenze sei besonders passend. Die Braunschweiger Zeitung schreibt, die Ausstellung Checkpoint im Kunstmuseum Wolfsburg zeige poetische und engagierte Annäherungen an Krieg und Teilung eines Landes. Es gibt eine Organisation, die kurz nach dem Koreakrieg das vom Krieg verwüstete Südkorea mit Hunderten von Nutztieren belieferte. Mit den Lieferungen von Kühen und Ziegen wollte die 1944 in den USA gegründete Non-Profit-Organisation Helfer International Südkorea dabei unterstützen, die Bauernhöfe und damit die Nahrungsmittelproduktion wieder aufzubauen. Erstmals wurde nun auch bekannt, dass mit den Lieferungen von Vieh auch 1,5 Millionen Honigbienen nach Korea gebracht wurden, mit dem Ziel, das vom Krieg zerstörte Ökosystem wiederherzustellen. Die Leiterin von Helfer Korea, Lee Hae-won, erzählte in einem Interview mit der Zeitung Joseon Ilbo, dass der Transport der Honigbienen im Jahr 1954 unter dem Projektnamen Arche Noah erfolgt sei. Helfer International schickte während des Zeitraums von 1952 bis 1976 im Zuge von 44 Lieferungen insgesamt über 3200 Nutztiere, darunter 897 Milchkühe und 58 Ochsen. Die Kühe wurden den Bauernhöfen und Waisenhäusern landesweit zur Verfügung gestellt. Einige wurden zu Molkereischulen gebracht. Die Lieferung von Nutztieren leistete einen wichtigen Beitrag für die Selbstständigkeit der verarmten Bauernhöfe und zur Entwicklung der Milchwirtschaft im Nachkriegskorea. Ehewon zufolge hätten sich Vertreter von Helfer International, die sich an dem Transport des Viehs beteiligten, angesichts der damaligen Verwüstung in dem Land Sorgen gemacht, ob man die Tiere in diesen schlechten Verhältnissen überhaupt zurücklassen könne. Im Anschluss an die Lieferung von Nutztieren wurden Überlegungen für die Unterstützung der Wiederherstellung des Ökosystems angestrebt. Im Zuge dieser Überlegungen wurde beschlossen, zum Zwecke der Bestäubung von Pflanzen Honigbienen nach Südkorea zu schicken. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen werden 71% der weltweit am häufigsten angebauten Kulturpflanzen von Honigbienen bestäubt. Yi sagte, dass man im Westen schon damals gewusst habe, dass Honigbienen für die Keimung und den Wuchs von Obst und Gemüse eine wichtige Rolle spielen. Im April 1954 startete die Organisation die Lieferung von 1,5 Millionen Honigbienen. Die Bienen wurden in 200 Bienenstöcken nach Südkorea gebracht. Zusammen mit ihnen kamen auch 75 Ziegen und 500 Hasen. In Aufzeichnungen von Mitarbeitern von Helfer International von damals steht, dass durch die massenhafte Anwendung des giftigen Pestizids DDT während des Koreakriegs Insekten, die die Pollen übertragen, größtenteils ausgestorben seien, sodass sich Früchte von Nutzpflanzen nicht vermehren konnten. Die Bienen würden den an Hunger leidenden Koreanern helfen, die Erntemenge von Obst und Gemüse zu steigern. Damit die Bienen keinen Schaden nehmen, wurden sie unter besonderen Flugbedingungen und zwar auf einer um die Hälfte reduzierten Flughöhe von ungefähr 1,2 Kilometern transportiert. Ehewon arbeitete zuvor bei verschiedenen internationalen Hilfsorganisationen wie Oxfam. Mit der Gründung des koreanischen Büros von Helfer International übernahm sie dessen Leitung. Helfer Korea setzt sich dafür ein, die Hilfe, die Südkorea vor 70 Jahren erhalten hat, an andere Länder zurückzugeben. Seit Mai letzten Jahres bemüht sich die Organisation um eine Kampagne, in deren Rahmen über 100 koreanische Kühe nach Nepal geliefert werden. Die Kühe sollen dort mit heimischen Kühen gekreuzt werden und daraus sollen neue Arten mit besonders positiven Eigenschaften gezüchtet werden. Ihr zufolge finden derzeit diesbezüglich konkrete Gespräche mit der Regierung und Instituten in Nepal statt. Geplant sei, dass im November die ersten Lieferungen von Kühen nach Nepal stattfinden können. Helfer Korea will in Zukunft auch die Hühnerhaltung und Geflügelindustrie in Entwicklungsländern in Südostasien unterstützen. Südkorea hatte zur Zeit des Koreakrieges von Helfer International etwa 216.000 Bruteier bekommen. Ihr zufolge wolle man in diese Länder in Südostasien zwar keine Bruteier oder Hühner schicken, es sei jedoch geplant, durch den Aufbau eines effektiven Vertriebssystems oder die Unterstützung der Finanzierung von Hühnerbetrieben fachmännische Hilfe zu leisten.
Kommst Korea. Letzte Woche sprachen wir darüber, wie wichtig die Familien beim Heiraten in Südkorea sind. Geheiratet wird immer auch mit dem Gedanken, eine neue Familie selbst zu gründen, also Kinder oder auch nur eins zu bekommen. Bei vielen Deutschen, zumindest in meinem Bekanntenkreis, war das dagegen kein oder kaum ein Grund für die Eheschließung. Doch in Korea ist es immer noch ganz und gar unüblich, Kinder außerhalb der Ehe zu bekommen, geschweige denn großzuziehen. Die Geburt eines Kindes ist dementsprechend ein sehr wichtiges familiäres Ereignis. Und es gibt gleich zwei Arten von ersten Geburtstagsfesten. Einmal nach 100 Tagen, wenn die erste, früher sehr kritische Phase überstanden ist, und dann zum ersten eigentlichen Geburtstag. Sebastian, habt ihr diese ersten Kinderfeste auch gebührend gefeiert?
Ja, also diesen Geburtstag nach 100 Tagen, den hatten wir bei der ersten Tochter auch noch gefeiert. Nicht ganz so groß, wie das eigentlich üblich war damals, also normal wäre gewesen, im Hotel, wirklich eine Riesenveranstaltung. Das haben wir nicht gemacht. Eher ein bisschen kleiner für die Familie, enge Freunde in einem Restaurant. Aber das hatten wir gemacht. Bei der zweiten haben wir dann darauf verzichtet, was uns heute auch ein bisschen übel nimmt, warum wir das für Sie nicht veranstaltet haben. Aber irgendwie hatten wir damals gesagt, einmal reicht.
Ja, wir haben das nicht, also theoretisch hätten wir 6-mal machen können, aber ich weiß nicht, 3, 4, 5-mal. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich werfe die auch ein bisschen durcheinander, aber ich weiß es von 2, weiß ich es definitiv, dass wir es gemacht haben. Einmal die erste Feier, diese 100-Tage-Feier, Beck-Il, und einmal Dol, also diesen richtigen Geburtstag. Die erste Feier nach 100 Tagen, da waren wir auch erstmal nur als Touristen in Korea, gar nicht und noch gar nicht mit dem Gedanken, hier länger zu bleiben. Da kam ziemlich spontan die Idee, doch mal die ganze Familie einzuladen. Ich kannte das Konzept noch gar nicht von den 100 Tagen. Das wurde mir quasi auf der Feier erst erklärt, wie das läuft. Und da waren wirklich alle Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen da in einem großen Raum, in einem Restaurant, relativ exklusives Restaurant in Seoul. Und ich glaube auch, das war das erste und letzte Mal, dass wir in diesem Familienkreis zusammen waren. Und ich habe mich gewundert so ein bisschen, irgendwie war das jetzt nicht so normales Familienfest, wie ich das kenne, dass alle mal einmal pro Jahr zusammenkommen und sich erzählen, wie es gerade läuft und so und die Zeit zusammen genießen, sondern irgendwie guckten viele auf die Uhr so und nach maximal 2 Stunden war auch alles vorbei. Ich fand das ein bisschen komisch. Es war noch hell draußen, als wir dann, es war alles fertig, alle gingen nach Hause, alle hatten irgendwas zu tun, mussten studieren oder die anderen mussten noch arbeiten oder ich weiß nicht genau. Ja, so wurde mir das erklärt, ja, so ist das hier, einmal zusammenkommen und zusammen trinken, essen und das war's dann und so machen wir das nächste Mal vielleicht wieder.
Gut, aber schön, dass du es einmal erlebt hast. Es ist wirklich ein wichtiger Termin, dieser erste Geburtstag. Und das ist eine große Veranstaltung, eigentlich so ein bisschen wie eine kleine Hochzeit. So wenn man schaut, so vom Umfang her, es kommen wirklich auch viele Leute, manchmal auch Kollegen oder ja, also da geht es auch ein bisschen darum, dass man die Geldspende natürlich wieder überweist. Wir hatten das im Rahmen der, also bei der Hochzeit hat was auch schon angesprochen. Auch hier gibt es wieder die Geldspenden, weil zum Beispiel diese Feier auch einiges kostet. Das wird aber auch alles sehr schön organisiert. Es gibt ein Programm, Tombola gibt es immer. Da habe ich auch mal als Besucher 2-mal was gewonnen. Wunderbar. Ja, dann gibt es, der Höhepunkt ist natürlich, dass das Kind dann verschiedenen Gegenständen ausgesetzt wird und muss davon einen auswählen. Und das soll dann Aufschluss geben darüber, welchen Beruf es mal ergreift, das Kind, oder ja, was mal draus wird. Kennst du das auch?
Ja, also bei diesem Geburtstagsfeier, Dol, genau. Dol Sanzi. Ja, genau, da gibt es auf dem Tisch zum Beispiel Reis, Nudeln, Doc, Geld, vielleicht noch ein Pfeil, ein Buch, ein Pinsel, so etwas ist da ausgebreitet. Da wird das Kind einfach mitten auf den Tisch gesetzt und dann wird geguckt, dass, wonach es als erstes greift, wohin es sich zuerst beugt und das erste, was es nimmt, das wird dann so genau als Zukunft interpretiert. Also was gibt es da? Zum Beispiel Geld natürlich ist offensichtlich, was das bedeuten soll. Reis bedeutet auch so etwas wie Wohlstand. Oder wenn es zum Doc greift, das ist, bedeutet so etwas wie Stärke oder Ausdauer im Leben. Was kennst du da noch?
Was hatten wir noch? Ja, Pinsel, also oder Stift, dann wird es wahrscheinlich ein Lehrer. Ja, das ist auch, glaube ich, recht beliebt. Ja, ich glaube, du hattest jetzt fast alle genannt. Ich denke, das ist auch eher so eine symbolische Sache. Ich weiß nicht, müsste man mal schauen, ob das wirklich mal so zutreffend war, was die Kinder bei ihrem ersten Geburtstag gewählt hatten oder beim Tulsang-Chi und was dann wirklich später aus ihnen wurde. Es ist einfach nur ein Spaß, weil die Kinder manchmal auch gar nichts greifen. Es kommt oft genug vor und da muss Mama oder Papa irgendwie drängen, guck mal da, guck mal da. Und sie wollen aber trotzdem nichts nehmen, sind irgendwie gerade mit anderen Dingen beschäftigt oder nehmen was und schmeißen es gleich wieder weg. Also es ist einfach so eine Gaudi. Und aber es ist der zentrale Bestandteil, glaube ich, dieser Feier.
Ja, als, man kann natürlich auch dann ein bisschen steuern, was das Kind später werden soll. Man legt da nur Dinge hin, so dass es später Arzt oder Anwalt oder irgendwie Finanzier werden kann. Dann kann es nicht zu Sportgeräten oder ich glaube, ganz modern ist zum Beispiel eine Playstation dahin zu legen, damit es später ein Pro-Gamer wird. Das wollen, glaube ich, doch die meisten Schwiegereltern heutzutage immer noch nicht.
Ja, was haben deine Kinder gewählt? Kannst du dich noch daran erinnern?
Nein, leider habe ich das vergessen. Aber der Sohn macht jetzt Musikabi. Vielleicht war es irgendwie ein Dirigentenstab oder sowas gewesen.
Ganz bestimmt war es so. Also ja, ich finde es einfach eine schöne Sache. Und ich war jetzt schon lange nicht mehr bei so einem Geburtstag eingeladen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt zu alt dafür bin. Das kommt dann irgendwann. Früher war ich auf einigen und ich fand das immer ganz angenehm. Es gab leckeres Essen. Es gab dann diesen Höhepunkt, ja, mit was wir gerade geschildert haben, dass das Baby dann so einen Gegenstand auswählen muss. Und man hat ein paar Leute getroffen. Also eigentlich eine schöne Sache.
Ja, das fand ich auch. Ja, auch, dass das Kind dann so feierlich ausstaffiert wird. Also es bekommt so eine Art Baby-Hanbok, so mit so einer schönen Mütze auch. Und da kann man natürlich sehr viele Fotos, sehr schöne Fotos mitmachen. Wir waren damit extra nochmal im Fotostudio und die Fotos hängen heute noch bei uns an den Wänden.
Ja, oder ein Fotograf wird engagiert, der ist die ganze Zeit dabei, macht wunderschöne Fotos und dann gibt es später ein Album. Das kann man dem Kind dann nachher noch überreichen. Also das sind schon wichtige Stationen im Leben und ja, typisch koreanische Sache.
Ja, vielleicht ist es nicht schlecht, zweimal einen Geburtstag zu feiern. Vielleicht sollte ich das bei mir jetzt demnächst auch einführen. Und mit diesem Gedanken verlassen wir Sie und wünschen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thomas Kuklinski-Reh.
Und Sebastian Gratzer. Auf Wiederhören.
Das war's in Kreuzung Fertig Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.